So, herzlich willkommen, da ist sie nun, die erste Folge von Lokalhelden und ich begrüße euch ganz allerherzlichst. Wir sind hier in Eichstätt, Downtown Eichstätt in der Pfahlstraße für die Insider und zwar hocken wir auf einer kleinen kuscheligen Couch im Rückzimmer eines Geschäftes. An der Leitung ist wie immer der Heiko. Grüß dich Gott an der Stelle. Servus.
Ja, einen wunderschönen guten Abend, live und direkt aus der Pfahlstraße im schönen Eichstätt. Wie immer ein Fest und ein Fest mit euch, die erste Lokalheldenfolge aufzunehmen.
Ja, und damit es auch richtig gut wird, haben wir uns jemanden eingeladen. Nein, wir haben uns bei jemandem eingeladen. Und zwar hockt mir gegenüber die Petra und wahrscheinlich ist das Mikro nicht sensibel genug, dass man die Nadeln klacken hört, aber sie hockt mir gegenüber und strickt. Petra, grüß dich, schön, dass wir bei dir sein dürfen und magst du dich kurz selber vorstellen?
Ja, herzlich willkommen in der Masche. Mein Name ist Petra Föttinger, ich wohne hier in schönen Eichstätt im Altmühltal und da habe ich mich vor 4 Jahren mit meinem kleinen Wollparadies selbstständig gemacht.
Mit dem kleinen Wollparadies.
Ja, so nenne ich das immer.
Ja, aber stimmt, Heiko, schau links, schau rechts. Unrecht hat sie nicht.
Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte mich selten so wohl in einem Hinterzimmer gefühlt. Ja, also kuscheliger geht's ja nicht. Umgeben von Bergen von flauschig anmutender Wolle in allen Farben und Dicken und Ausrichtungen. Super angenehm eingerichtet, also ja, sehr schön gemacht, Peter. Das gefällt mir sehr, sehr gut hier. Könnte ich noch ein bisschen länger verweilen, ja? Lädt zum Verweilen ein.
Ja, das war mein Plan bei der Eröffnung meines Geschäfts.
Das Wollparadies, ja stimmt. Ich beschreibe das vielleicht nochmal kurz für all die, die noch nie auf die Idee gekommen sind, in Eichstätt in ein, ich sage es mal despektierlich, Wollladen, Petra wird mich gleich verbessern, reinzugehen. Schaut von vorne eigentlich fast ein bisschen unscheinbar aus. Wir haben hier im Vorderbereich einen Tresen mit bisschen Auslage, aber die Magie beginnt tatsächlich, wenn man mal um den Tresen rumgeht und sich nach hinten begibt. Da geht's dann schon los mit einem wunderschönen, rustikalen Holztisch und ja, überall Wolle in sämtlichen Schattierungen, in unterschiedlichsten Farben. Wir sehen hier auch gestrickte Produkte, da kommen wir nachher noch dazu. Im Hinterzimmer, im hinteren Teil des Ladengeschäfts, wo wir jetzt hocken, ist noch dazu eine kleine Sitzeinrichtung mit einer flauschigen Couch und zwei Sesseln. Ja, und da hocken wir und ja, Petra strickt und wir kämpfen hier mit der Technik.
Und haben gekämpft, lieber Carsten, haben gekämpft.
Ja, und wie immer haben wir es dann doch irgendwie geschafft.
Den Kampf gewonnen, ganz klar.
Nein, wir reden jetzt über Wolle, nicht über Technik.
Da habe ich jetzt genug. Dass hier so eine schöne Küche mit eingebaut ist und er dabei ist, er hätte mir vielleicht noch was kochen können, aber wir waren mit der Technik ja so beschäftigt gewesen. Aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal ganz kurz dazu. Sehr, sehr ansprechend und einladend, der Laden von vorne bis hinten. Und man, wenn man reinkommt, erkennt man gar nicht, was so sich hinter dem Tresen oder in den hinteren Quadratmeter, aber Hinterzimmer hört sich so ein bisschen despektierlich an. Sorry, das ist wollte ich gar nicht so nennen eigentlich. Aber es ist sehr, sehr schön. Hat sowas von Mischung aus. So sollten viele Startups aussehen. Ein bisschen kuschelig und trotzdem einladend, um zu verweilen. Also sehr, sehr, sehr schön.
Wohnzimmeratmosphäre.
Danke. Das Wort ist mir gerade nicht eingefallen. Aber das trifft ziemlich gut. Da habe ich schon hässlichere Wohnzimmer gesehen, ja.
Und genau das wollte ich auch schaffen. Ich wollte einen Raum schaffen zur Begegnung, zum Austausch, wo man in Ruhe ein Strickheft lesen kann, wo man sich Inspirationen holen kann. Und gewachsen ist es daraus, dass ich schon sehr, sehr lange stricke und ganz viele Wollgeschäfte besucht und auch da drin gekauft habe und nie den Raum und den Platz gefunden habe, wo ich sowas machen kann. Deswegen wollte ich mein Wollgeschäft, wenn ich jemals eins gründen würde, und das hat jetzt geklappt, wollte ich anders gestalten als die ich bisher kenne.
Also ich verstehe das richtig. Die Idee ist schon ganz, ganz lange in dir vorhanden, das zu machen. Es hat dann wahrscheinlich ein bisschen gedauert, bis du auf die Idee gekommen bist, aus der Idee einen Lebenstraum zu machen und den dann tatsächlich umzusetzen. Und das, was wir hier sehen, ist ziemlich nah an dem, wovon du immer geträumt hast. Weil darum geht's ja hier auch bei Lokalhelden, ja. um Menschen, die initiativ werden, die Visionen haben und die ihre Ideen dann auch wirklich in die Tat umsetzen.
Ja, wenn du gerade fragst, wie das entstanden ist, man kann jetzt sagen, wieso ist jemand so verrückt und macht sich mit 52 Jahren selbstständig?
Ich habe dieses Verrückt
in unserem Konzept. In eine gewisse Unsicherheit und Selbstständigkeit.
Ja.
Ja, das ist längere Zeit gewachsen und irgendwann bin ich in meinem Leben an den Punkt gekommen, wo ich was ändern musste, wollte. Einfach einmal das machen wollte, was mich glücklich macht und nicht das, was ich machen muss. Und deswegen habe ich den Sprung gewagt.
Das ist hört sich sehr spannend an und mir drängt sich die Frage so ein bisschen auf. Darf ich fragen, was du vorher gemacht hast?
Ja, ich war vorher 25 Jahre Bankkauffrau.
Alright. Chapeau. Okay. Umso größer wird der Respekt oder wächst der Respekt. Nicht schlecht, das heißt, du hast dann, also viele Menschen träumen ja davon, ihr Hobby zum Beruf zu machen und du hast es einfach knallhart durchgezogen nach 25 Jahren, wahrscheinlich in einer Bank.
Ja, in einer Bank.
Arbeitgeber.
Mit diversen Fusionen zusätzlich, aber es war immer eine Bank.
Der Hut, den ich ziehe, wird immer größer. Ja, das heißt, du hättest quasi eigentlich schon das Tafelsilber klauen müssen, um überhaupt da irgendwie rausgekriegt zu werden, hast aber trotzdem den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.
Ja.
Ja, das ist, nötigt mir meinen größten Respekt ab.
Ja, es Nicht ist schlecht. Mutig, das stimmt. Ich habe es aber noch keine Sekunde bereut und ich würde nie wieder zurück in mein altes Leben wollen.
Fühlt sich dann auch, wenn ich mal kurz fragen darf, fühlt sich dann immer noch so an, wie das Hobby zum Beruf gemacht?
Ja, genau so ist es.
Sehr schön. Sehr schön. Und ich glaube, genau dieses Gefühl transportiert auch dein Laden in Richtung Kundschaft oder jetzt auch uns, die hier so präsig rumsitzen.
Ja.
ja, cool. Das ist ja mal nicht schlecht. Den Mut musst du erstmal aufbringen, ne? Nicht schlecht.
Ja, es war nicht einfach, aber ich habe es noch nicht bereut.
Ja, da kommen wir dann vielleicht gleich nochmal dazu, wie das dann wirklich war mit dem Ladengeschäft und der Umsetzung. Aber lass uns vielleicht vorher nochmal ein bisschen über Wolle, die Materialien, mit denen du arbeitest und das Stricken selber reden. Wir haben nachher vielleicht noch so einen kleinen historischen Teil. Da habe ich eine sehr lustige Sache gefunden. Also ich erzähle mal von mir. Ich habe überhaupt keine Berührungspunkte mit Stricken. Allerdings habe ich eine Tochter, die letzten Winter auch damit angefangen hat. Die hat sich das Ganze über YouTube beigebracht. Ich weiß nicht genau, wie sie auf die Idee kam, aber es scheint ja dann doch auf der einen Seite eine vergessene Kunst zu sein, ein vergessenes Handwerk, aber auf der anderen Seite habe ich auch den Eindruck, dass es so eine Neuauferstehung hätte.
Ja, da hast du recht. Es ist sowohl als auch. Es ist ein altes Handwerk, es ist ein über Jahre hinweg vergessenes Handwerk und es war auch eine Zeit lang sehr, sehr out. Inzwischen ist es aber wieder sehr in, es boomt. Der Gedanke der Nachhaltigkeit, der Gedanke, sich selbst was zu kreieren und nicht von der Stange zu kaufen, ist ja bei der Jugend verbreitet. Deswegen habe ich ja ganz viele junge Leute, Studentinnen, die sich halt einfach dann gerne ein Teil kreieren und das mit meiner Hilfe machen und auch stolz drauf sein können, dass sie es geschafft haben.
Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, weil dein Konzept ist ja total verrückt. Also es ist nicht nur, dass man hier Kaffee trinken kann und in Ruhe stricken, sondern also als ich zuerst mal bei dir reinkam, dachte ich, das ist ein Wollgeschäft, weil hier liegt viele Wolle rum und da sind Strickutensilien und da sind unterschiedliche Häkelnadeln hätte ich fast gesagt. aber das ist es ja schon Bei weitem nicht. Das ist ja eigentlich bloß so die Fassade oder der Grund für alles andere, was da noch kommt. Weil du strickst ja auch selber, so wie jetzt die Socke, die wir vorhin angesprochen haben. Ihr glaubt nicht, wie groß die schon ist mittlerweile. Also das geht echt atemberaubend schnell. Nimmst du auch Auftragsarbeiten an?
Ja, nehme ich an, aber wie soll ich sagen, im begrenzten Rahmen, weil das ist alleine nicht zu schaffen, zeitmäßig. Weil man muss ja bedenken, dass man da Stunden, Tage, Monate investiert in so ein richtiges Strickteil und deswegen nehme ich es nur noch begrenzt an.
Also es hängt auch vom Umfang ab. Also so ein Janker, wie lange brauchst du für, wenn du mir jetzt einen Janker stricken würdest. Ja. Was in Kilometer Wolle würdest du wohl brauchen und wie lange?
Welche Rundenzeiten laufen da so, ja?
Also ich würde jetzt mal sagen, bei deiner Größe so circa
1,86.
600, 700 Gramm Wolle.
Das ist in Metern?
Das ist in Metern. Hängt von der Dicke ab. Also ein Knäuel hat 50 Gramm, Lauflänge so circa 120 Meter. Dann kann man sich's ausrechnen. Ich bin jetzt in Mathe nicht so gut.
Ja, der Heiko ist da super.
Der rechnet 12 Knäuel, ne?
Ja.
Wenn man dann, ja, das, ja, 12 Knäuel. ich war gedanklich gerade schon bei meinem Herrenbody in gestrickter Version, ja.
Dein Strampelanzug.
Den Strampelanzug für Männer, genau.
Also 12 mal, was waren das, 20 Meter? Das sind wir bei 300, gute 300 Meter. Das geht ja eigentlich.
Ja.
Und wie lange brauchst du, um die 300 Meter zu verarbeiten? Das kommt immer darauf an,
ob da viel Muster dabei ist oder ob es nur glatt rechts gestrickt wird.
Oh, da kommen wir auch gleich dazu. Glatt rechts.
Der Carsten zeigt gern Haut. Ja, da kannst du viel Luftmaschen mit reinbauen. Darf ich fragen, wer dir, wie du so zum Stricken kamst? War das so traditionell von der Mama abgeguckt, beigebracht, aus der Kindheit, Jugend oder erst später?
Also ich habe Stricken gelernt von meiner Mutter erstens und zweitens von meiner Tante, weil bei uns war es immer so daheim der Brauch, dass man Sonntagnachmittag Kaffee trinkt mit Kuchen und allem drum dran und da sie haben die Damen gestrickt und ich als Kind wollte das natürlich auch machen. Deswegen habe ich da immer abgeschaut und mitgemacht und da habe ich es gelernt.
Ja, cool.
Und ich stricke, seit ich 6 Jahre alt bin.
Okay.
Well, a lot of experience, ja, wie es in Neudeutsch so schön heißt. Oder in
ja, ich meine, schau ja auf die Finger, die Socke ist schon wieder länger.
Ja, und liebe Hörerschaft, Carsten hat es ja schon ganz kurz angeteasert. Also während wir mit unserer Technik gekämpft haben, hat Petra einfach angefangen, einen Sockel einzustricken. Und sie ist so flink dabei und wir waren einfach so langsam mit der Technik, dass da könnten noch lange Kniestrümpfe für Rugby-Spieler draus werden heute. Ja. Unglaublich. Ja, cool. Das heißt, mit so viel Erfahrung ist es dann von der... Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe ja als Kind, ich habe das gemocht, so ein bisschen auch mit der Mom. Ich out mich jetzt einfach mal. Ich habe das echt gemocht früher, so ein
du
bisschen
hast mitgestrickt? Gestrickt?
Ich hab mit der Mom früher ein bisschen gestrickt, weil mich hat das einfach interessiert.
Okay.
Wie das so funktioniert. Auch häkeln fand ich ganz toll damals.
Das ist was ganz was anderes, habe ich gelernt. Aber
ja. Ist auch mit Wolle und mit einer Nadel, also von daher gar nicht so.
Ja, da bist ja schon gut dabei.
Ich war jetzt aber kein Kreativtalent, muss ich sagen. Mich hat es nur interessiert, wie das so funktioniert. Ich fand es so immer bewundernswert, was Muttern und Oma damals immer so gestrickt haben. Und die konnten das genauso, ja, blind, wie du das auch machen kannst, mit jemandem reden und in die andere Richtung stricken, war immer sehr befremdlich, weil die Nadel hat immer geklappert, das Ding ist immer länger und größer geworden, ab und zu mal anhalten, ob es auch passt, ja. Und ja, ich kann mich an die Abende sehr gut erinnern, ja, dass da einfach gestrickt wurde. Ne? Und find's cool, dass dieses, dass es halt wieder aufrebt, ja. Schön. Das ist schön.
Ja, dass es wieder auflebt, genau. Weil ich meine, was du erzählt hast, das war ja bei euch daheim Tradition. jetzt komme ich ja eigentlich aus der Großstadt und hatte damit eigentlich nie Berührung. Natürlich als Junge hast du das auch nicht im Kunstunterricht, aber ich hatte auch, ich kann mich nicht erinnern, dass die Mädels bei uns Strickkurse in der Schule gehabt haben. Wie ist, war das, ist das ein Unterschied zwischen Stadt und Land, dass es hier vielleicht traditionell stärker verbreitet ist, das Handwerk?
Das nehme ich an, dass das schon was ausmacht, ja. Also bei mir, ich weiß als Kind, ich habe immer Handarbeit in der Schule auch gehabt.
Ja, Handarbeit
auch gehabt.
Hatten wir, aber bei mir war da nie was Stricktechnisches. Also wir haben Linoleum-Schnitte gemacht und haben uns da verletzt, aber.
Das war aber erst bei uns im Gymnasium so. In der Grundschule kann ich dran erinnern, aber auch Stricken, Häkeln, Makramee, das und Weben.
Meinen Töchtern so auch überhaupt nicht. Ich habe es ja erzählt vorhin, meine Kleine hat angefangen, hat sich selbst beigebracht, aber mit Hilfe der sozialen Medien. Die hat sich da wirklich YouTube-Videos
ja, noch entdeckt. Ja, ist übrigens ein super tolles Medium, YouTube. Das machen meine Mädels auch. Und da lernt man es gut. Also da lernt man es genauso, wie man sich erklären wird.
Würdest du jetzt grundsätzlich sagen, ist Stricken einfach oder ist es schwierig für einen Anfänger da reinzukommen?
Naja, also einfach muss man und schwierig sein? Ist immer relativ. Lernen kann man grundsätzlich alles. Was man ein bisschen braucht, ist vielleicht eine gewisse Motorik, weil motorisch, wenn jetzt jemand noch nie Stricknadel in der Hand gehabt hat, ist es manchmal schon ein bisschen schwierig.
Also sollte man vielleicht eine Schutzbrille aufsetzen, wenn er gleich mit den langen Nadeln anfängt. Aber ich glaube, ich habe das als an meine Tochter, die dann jetzt auch mal mit diesem Thema in der Grundschule ankam, von der Theorie her ist es alles noch da, aber die Motorik ist eingerostet. Also ich habe mir sehr schwer getan, 30 Jahre später, nachdem ich irgendwann auch mal gestrickt habe, dann wieder ein paar Maschen da zusammen zu basteln.
Ja, man weiß oft nicht, wie man das Teil so richtig in die Hand nimmt und wie man die Maschen von der rechten auf die linke Nadel bringt oder umgekehrt rum. Das ist manchmal.
Wenn dann die Nadel noch ein bisschen klebt, ja, das ist auch schwierig.
Ja, wenn man noch schweißige Hände hat.
Genau.
Oder im Sommer es heiß draußen ist, dann kann das schon passieren, dass die Wolle auf der Nadel klebt und nicht weiterrutscht.
Ja, ich war ein bisschen höchst angenehm überrascht gewesen in Vorbereitung auf die Sendung, als ich auch mal ein bisschen über YouTube geflogen bin, mal zu gucken, was macht denn das Strickbusiness so auf YouTube. Und da gibt's ja eine Vielzahl an Tutorials, Erklärvideos, Einführungen, Ideentausch mit sechsstelligen Aufrufzahlen auf diversen Videos.
Ja.
Das scheint ja schon zu boomen.
Ja,
spiegelt sich das auch in deinem Business wieder, ja?
Es gibt auch unzählige Gruppen im Netz, die sich dann Wollgeflüster nennen oder Häkelgruppe sowieso, die dann sich untereinander austauschen, was die eine gemacht hat und die Anleitung dazu rüberschickt und so, also Gruppen und Austauschgruppen gibt's ganz viele.
Das ist ja cool.
Muss es ja auch, und das ist ja vielleicht auch die Rettung dieser alten Tradition, weil, naja, meine Oma hat nicht gestrickt, also dieser traditionelle Weg scheint, vielleicht ist es nur meine Wahrnehmung, aber der scheint ja schon auf ein Stück weit
gekattet zu sein.
Vielleicht, ich wünsche mir, dass es so einfach ist.
Ja, ich glaube, es ist so einfach.
Ja.
Oder vielleicht auch nicht, aber wir stellen dir einfach mal die heiße These auf, ja.
Jetzt hast du, Petra, vorhin schon gesagt, mein Janka, würdest du auf unterschiedliche Arten und Weisen stricken? Wie viele Strickarten gibt's denn? Oder wie viele beherrschst du? Oder was gibt's da? Ja. Also Heiko, du bist mir zu gut informiert gerade. Jetzt halt dich mal kurz zurück. Für Leute, die damit noch nie groß in Berührung gekommen sind, vielleicht ein Einstiegsprojekt, wenn ich jetzt sage, ich fange morgen an, was würdest du mir als Tipp geben, sollte mein erstes Produkt
werden? Also als Empfehlung für einen Anfänger immer ein gerades Teil, ohne Schnitt und ohne Abnahmen und ohne Muster.
Schade.
Einfach die Basics, rechte, linke Maschen und ein gerades Teil und einfach mal drauf losstricken. Das empfehle ich immer. Kann man Schal draus machen, kann man Stirnband draus machen, aber jetzt kein Janker oder kein Pullover und keine Jacke, weil das ist eine zu große Herausforderung. Und wenn jemand anfängt und kapituliert dann beim ersten Teil, der wirft es in der Ecke und strickt nie wieder.
Das ist halt positives Einstiegserlebnis.
Ja, ne? Und genau. Deswegen empfehle ich immer ein leichtes Teil, das dann auch fertig wird, das überschaubar ist und dann macht es auch Spaß. Und, dann und darauf kann man aufbauen.
Genau, wenn ich mal meinen eigenen Schal habe, traue ich mich auch irgendwann an die erste Socke ran. An einen
Pullover oder sowas.
Und ist Stricken gleich Stricken oder du hast vorhin gesagt Muster, ändert sich da an der handwerklichen Herangehensweise was? Strickst du einen Pulli anders oder wie kriegst du überhaupt einen Elch dann auf meinen Janker nachher?
Also der Fantasie sind mal grundsätzlich keine Grenzen gesetzt. Du kannst alles machen aus Wolle. Es gibt verschiedene Musterarten, es gibt verschiedene Wollsorten, es gibt verschiedene Techniken. Da müsste ich jetzt zu sehr ins Detail gehen, aber man kann aus Wolle alles machen. Und die Muster, man muss es aufbauen langsam. Man muss erst mal rechts und links lernen. Und man muss lernen, wie man aufnimmt und wie man anfängt. Und dann kann man mal langsam an ein Muster rangehen. Da gibt es aber auch tausende von Vorlagen, Hefte, Bücher, Videos.
Also mit nur Mund-zu-Mund-Propaganda langt wahrscheinlich nicht. Ja, deshalb gibt es ja auch Magazine. Na klar, sonst würden die sicher nicht rentieren. Ja, und
deswegen gibt es auch so nette Läden wie mich, wo man das lernen kann.
Du gibst auch Kurse, gell? Da sind wir vorhin gar nicht drauf eingegangen. Oder sorry, das heißt jetzt Workshop.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, kann ich bei dir einen Auffrischungsworkshop meiner Grundschul-Experience buchen, ja?
Ja, immer gerne.
Wie oft findet das statt bei dir?
Das ist, also ich muss jetzt ausholen, vor Corona, da war es noch etwas leichter. Da war es ein-, zweimal die Woche an einem Nachmittag so vielleicht 5, 6 Damen, die mal da waren oder Einzelunterricht auch. Nur jetzt mit Corona ist es dann ganz lange ausgefallen. Jetzt langsam kann ich es wieder mit in begrenzter Zahl und mit genügend Abstand kann ich es wieder machen. Aber wie gesagt, vor Corona war es leichter.
Mhm, aber das war dann auch frequentiert und gut besucht.
Das war sehr gut besucht. Das war teilweise so gut besucht, dass ich schon an die Grenzen gekommen bin, weil mehr wie 5, 6 Leute auf einmal zu betreuen, ist schwierig. Weil man muss ja jedem Hilfestellung geben.
Okay, das heißt, da kommen, also hast du deine Workshops oder Kurse dann auch nach Vorerfahrung oder nach Skill Level, also nach Erfahrung der Mitarbeiter, sage ich schon, der Teilnehmer gemacht?
Der Teilnehmer.
Ja, also die quasi Teilnehmer, Anfänger, Fortgeschritten oder und Profis oder?
Die Teilnehmer sind meistens bunt gewürfelt. Okay. Da gibt es welche, die können schon stricken, die haben nur 30 Jahre nichts mehr gemacht. Da gibt es welche, die fangen ganz von null an. Da gibt es welche, die stricken null, ja, einfachere Teile und möchten aber aufbauen. Möchten mal was Schwieriges stricken, das sie aber sich alleine nicht zutrauen. Also das ist immer ganz bunt und querbeet.
Da hast du dann aber also thematisch dann deine Workshops aufgebaut,
auch vom Alter her ganz bunt. Ich habe ältere Damen, ich habe Studentinnen, ich habe Kinder, ich habe alles schon gehabt. Schön.
Männer auch?
Auch Männer.
Aber wahrscheinlich weniger, oder? Ich habe in meiner Kundschaft
tatsächlich einige Männer, die stricken.
Aber
Carsten, ich glaube, wir müssen uns auch mal anmelden.
Nach Corona. Nach Corona fangen wir es mit. Ist auch gut für die Fingerfertigkeit, genau.
Eben, ich habe gehört, im Alter muss man die Motorik ja wieder fördern. Ja, und
es ist gut für Arthrose. Habe ich jetzt erst einen Bericht im Radio gehört, da hat eine Dame Probleme mit Schmerzen in den Fingern. Die hat Häkeln und Stricken angefangen und die Schmerzen waren weg. Allein aufgrund dieser Bewegung der Finger.
Ja, ich glaube generell so Hand-Augen-Koordination ist ja alles sehr zuträglich, ne?
Ja, auch vorbeugend für Demenz.
Ja, Carsten, da müssen wir hin. Da stricken wir uns unser Janker selbst. Ja, und vielleicht werden ja auch mal die Retro Aerobic-Stulpen, weil ich kann mich daran erinnern, ich glaube, meine Mom hat für meine Schwester damals so Ende der 80er Aerobic-Stulpen gestrickt.
Das waren diese Jane Fonda-Zeiten, oder?
Ja, so ein bisschen, mit bisschen Delay, aber ich kann mich so stumpf daran erinnern, dass sie zusammen so ein Strickprojekt hatten mit bei Stulpen, wo auch einfach zu stricken sind, so als Schulauch. Weil du immer rund strickst, mit Rundnadeln, das kann ich mich noch dran erinnern.
Ja, du bist ja schon der Profi.
Ja, so nach und nach kommen echt die Erinnerungen hoch, ja. Aber die haben dann so Stulpen gestrickt, ja. Und wenn die, ich glaube, wenn so ein Stulpen halt größer strickst, dann hast du auch so ein Halstuchschal-Ding, sie irgendwas, was du machen
kannst. Ein Loop.
Wir müssen dabei hingehen, Carsten.
Ja, fangen wir mit Stulpen an. Mir soll es recht zur sein. Mut zur Stulpe.
Mut zur Lücke. Ja, sehr schön. Ja, kann ich mir hier in der Umgebung sehr schön vorstellen, so einen zusammengewürfelten Haufen, die Nadeln klappern leise und geflucht wird bayerisch laut. Ja,
ja, die Gespräche sind immer sehr lustig.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, ich würde die ganze Zeit nur fluchen, wenn mir die Maschen runterfallen. Ja.
Das habe ich auch schon öfter gehört. Was heißt denn das, Masche runterfallen? Dass du einfach so ein,
ja, das musst du dir so vorstellen, du hast jetzt meinetwegen 20 Maschen auf der Nadel und strickst da Masche für Masche ab. Du strickst es von der einen Nadel auf die andere und bei diesem Übergang kann es natürlich passieren, dass mal eine runterrutscht.
Dass ich eine übersehe, das heißt dann runterfallen.
Entweder übersehen oder die rutscht sie einfach runter und die liegt dann nicht mehr auf der Nadel. Und dann ist es halt ein bisschen eine Herausforderung, dass man das wieder...
Da muss man
ins Muster einfügt.
Rückstricken oder sowas, gell?
Ja, auch das,
oder aufziehen,
wenn man Fehler
kann
macht.
Ich mich dran erinnern, oder? Was? Ja. Also meine Mama hat immer laut geflucht, wenn sie irgendwie so einen halben Meter wieder aufziehen musste, weil irgendwas im Muster nicht gepasst
hat. Weil unten der Fehler drin war.
Ja, genau. Ja, okay, sehr cool. Und zurückzukommen, nochmal auf den Werdegang, die Gründung des Ladens. Hast du den Laden, so wie er jetzt ist, auch so eröffnet oder gab es da Ausbaustufen, sage ich mal?
Da gab es schwere Ausbaustufen. Also der Laden, den ich jetzt bezogen habe vor 4 Jahren, der war vorher ein Fahrradgeschäft. Also sprich, die ganze Einrichtung war ganz anders, als ich sie mir vorgestellt habe. Und wir haben es erst einmal so gestaltet, wie wir es wollten.
Mhm. Stück für Stück.
Also neuer Boden, Wände gestrichen, Küche eingebaut, Lager eingebaut, Wände dazwischen reingezogen und gemütlich gemacht, weil vorher war es halt mehr so wie eine Lagerhalle.
Ja, Radelladen halt, gell?
Na gut, so ein Drahtesel ist halt, ne? Das ist jetzt ja auch so kuschelig, sexy.
Aber bevor wir jetzt da nochmal einsteigen, mal eine ganz andere Frage. Wir haben ja vorhin von deinem Traum und von deiner Vision geredet, die existiert ja schon lange in dir. War das jetzt bei dir eher so, dass du den Entschluss gefasst hast, ich mache mich selbstständig mit der Idee, oder war es eher vielleicht so zufällig, dass du durch eine günstige Gelegenheit an die Immobilie gekommen bist und gesagt hast, so, jetzt habt's mir gern, jetzt ziehe ich das durch, das ist mein Zeichen oder der Stern, hinter dem ich jetzt herrenne?
Ja, es war beides. Ich habe die Idee, ist schon lange im Kopf gewachsen.
Und dir war dann auch
der
klar,
Laden
dass
war
das mit
auch
der...
Die Inneneinrichtung vom Laden oder das Konzept, wie ich es gestalten will, das war eigentlich schon lange in meinem Kopf. Okay. Also ich habe immer gewusst, wie es ausschauen sollte, müsste. Und dann gab es mehrere Zufälle. Der erste Zufall war, dass der Fahrradladen umgezogen ist und ich das nur per Zufall mitbekommen habe, weil mein Lebensgefährte da drin was braucht hat. Und ich war dabei und aus dem Gespräch hat sich ergeben, dass er umzieht. Dann habe ich sofort bei der Vermieterin angeklopft, die kenne ich recht gut, und habe gesagt, ob sie schon einen Nachmieter hat. Nein, hat sie nicht. Dann habe ich gesagt, ob sie sich vorstellen könnte, dass sie mir den Laden vermietet und ich ein Wollgeschäft mache. Und sie war sofort und in allen Punkten mit mir überein. Und dann war das für mich schon klar, dass es dieser Laden wird. Der zweite Zufall war, ich musste mich ja dann nach einem Wollhändler umsehen. Da gab es für mich dann auch nur einen und das ist der hier in der Region. Da habe ich dann eine E-Mail hingeschickt und ich glaube, das waren Keine 10 Minuten kam schon die Antwort. Sie hätten sowieso für Eichstätt was gesucht und dann war das der zweite Zufall. Und dann also
als Großhändler oder als Distributor quasi, der
ja, dich briefert genau.
Mit der Ware, okay?
Ja, genau. Und dann war das der zweite Zufall und dann habe ich gesagt, so, jetzt oder nie.
Ja, das hört sich schon so an, als ob das einfach so sein sollte.
Es musste so sein.
Ich habe die ganze Zeit drauf rumgedacht, wie der Wolldealer meine Mom damals hieß, und das war, glaube ich, Kringelwolle gewesen.
Gründel.
Nee, Kringel, Gründel. K-L-I. Also deiner ist Gründel, okay?
Nee, Gründel gab's mal.
Okay, nee, ich glaub, das hieß Kringel, K-L-I-N-G-E-L.
Das sagt mir nichts.
Ich muss schmunzeln, was da auf einmal alles für Namen hochkommen. darf man fragen, wie dein aktueller Großhändler heißt?
Das ist Lana Grosser, der hat seine Verwaltung und Zentrallager in Geimersheim, hier im Landkreis. Deswegen habe ich mich auch für den entschieden, weil die Wege kurz sind, weil er hier in der Region ist und weil die Wolle qualitätsmäßig sehr hoch ist und sehr gut. Und ich mit Lana Grosser Wolle schon immer gestrickt habe und deswegen habe ich mich für den entschieden.
Mhm. Also da kommt dann der ökologisch nachhaltige Gedanke dann auch wieder durch bei dir. Ja, aber das hört sich ja wirklich so an, als ob das so sein sollte. Also die so Idee sein. War schon da und dann fällt ein Puzzleteil neben das andere und du hattest gar keine Chance, außer der Bank ein letztes Au revoir zu hauchen.
Ja, war es wirklich so gewesen? Du hast die Laden gemietet und die Kündigung geschrieben, auf gut Deutsch.
So ungefähr, ja.
Naja, als Banker hast du ja wahrscheinlich dein Finanzkonzept dann schon selber machen können oder hat das kurze
Wege. Der Businessplan hat gestanden.
Ja, zumindest gute Beziehungen.
Sehr schön.
Ja, das ist natürlich auch immer ein krasser Schritt, gell, von einem Angestelltenverhältnis dann in die Selbstständigkeit und gerade in den Anfangszeiten, wenn man noch kein Stammklientel hat, aber die Kosten sind ja schon da.
Völliges Neuland, muss ich sagen. Ich habe ganz, ganz viel gelernt in den letzten 4 Jahren, aber wie gesagt, ich habe es nicht bereut. Man lernt immer noch dazu. Es ist immer noch spannend. Es ist immer noch schön. Ich würde es wieder so machen.
Sehr cool. Das ist super, super spannend. Ich ziehe sowieso den Hut vor jedem selbstständigen Unternehmer, der diesen Schritt gewagt hat und gegangen ist, muss man sich mal vor Augen führen heutzutage nach 25 Jahren Festanstellung.
Ja.
Den Schritt zu gehen und wenn dein Arbeitgeber nach der Zeit sagt, du, es passt nicht mehr oder wir verändern uns, oder ne, kann ja passieren, egal in welcher Branche, aber nach 25 Jahren weißt du ja dann, oh, da kriegst du halt schon ein Handgeld mit auf den Weg. Ne? Und wenn du selbst den Schritt gehst, dann das hast du halt nicht dann, ne?
Ja, ich denke, mich haben viel für verrückt erklärt. Bin ich überzeugt davon.
Ja.
Ja, aber das ist ja genau das, was wir in dem Format ja auch so ein bisschen rauskitzeln wollen. Von daher ist es ja super, super schön, super spannend, das auch nochmal so zu hören und zu reflektieren. Dass da also bei einem männlichen Gegenüber jetzt im Podcast würde ich sagen, wir gehören Cojones dazu. Ja, so ein bisschen Eier muss man dann haben. Aber das ist sehr, 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 sehr cool. Und also wie waren so die vom zeitlichen Ablauf her? Hast du gesagt, okay, jetzt, also ich krieg den Laden, das passt und ging es dann gleich zack, 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 oder hast du noch ein bisschen gestruggelt oder ein bisschen Bedenkzeit für dich selbst gebraucht und lang drauf rumgedacht oder hast du direkt durchgezogen? Nee.
Sofort. Ich habe nicht lange überlegt, die Zufälle waren da. Die Gegebenheiten waren da.
Das waren Zeichen, das waren keine Zufälle.
Die gibt's jetzt nicht. Oder nie, habe ich mal gedacht.
Also wenn nicht jetzt, wann dann? Ja.
Ja.
Okay, cool.
Und ich traue mich wetten, wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte es irgendein anderer gemacht. Und dann, hätte ich mich auf gut bayerisch gesagt in Arsch bissen.
Ich muss ja gestehen, in Vorbereitung zu dem Podcast und da ich ja auch letztes Wochenende schon mal wieder im schönen so lange Eichstätt ist so meine zweite Residenz geworden, so ein bisschen.
Oder dritt, ja.
Auf dem Weg vom Hotel zum Carsten immer über diese, wie heißt der, nicht Seufzerbrücke, die hieß anders bei euch.
Vitalbrücke.
Die Brücke, die auf den Dom zuführt.
Der, die mit dem Käfig.
Wo der Folterkäfig rechts am Rand ist. Was sehr lustig ist übrigens. Aber da ist kurz vor der Brücke auf der linken Seite ja auch ein Woll- und Strickladen, wo ich schon dachte, hoch, ja. Was ist das?
Ja,
ist genau. Das Mitbewerb oder ist das Konkurrenz?
Das gibt schon ganz, ganz lange. Das betreibt, ist eine ältere Dame, eigentlich schon im Rentenalter. Also als Konkurrenz würde ich es nicht bezeichnen. Mitbewerber vielleicht ja. Aber die hat ganz ein anderes Sortiment wie ich und die hat auch nur ganz, ganz wenig. Ich habe ja eine riesen Auswahl, ein riesengroßes Wolllager. Also ich würde es jetzt nicht als Konkurrenz sehen.
Ich habe es ja nur von außen gesehen, musste ein bisschen schmunzeln. Dachte mir, okay, zwei Wollläden in einer so einen kleinen, kuscheligen Stadt wie Eichstätt. Dachte schon, okay, da muss ja viel gestrickt werden. ist dem so?
Aber
ja,
Carsten. Ich wollte gerade sagen, eigentlich super, super Stichwort, weil du hast gerade Sortiment gesagt, Petra. Erzähl doch einfach mal, was dein Sortiment so umfasst.
Ja, mein Sortiment ist fast ausschließlich Lana Grossa Wolle.
Komplett Sortiment. Ich fahre auch nur Ferraris, aber manchmal den gelben, manchmal den roten.
Das ist der Mercedes unter die Wollsorten. Und dann halt das ganze Zubehör dazu, Stricknadeln, Häkelnadeln, Zeitschriften, Strickhefte, was halt so alles dazugehört.
Und spielt Burda noch eine Rolle, wenn ich kurz fragen darf, bei diesen Strickgeschichten? Weil Burda war ja früher auch mal groß
Burda gibt's noch immer, bringt einmal im Jahr ein Burda-Strickheft raus, gibt's nach wie vor. Es gibt auch Brigitte, die Zeitschrift Brigitte, macht auch ganz viel in der Strickbranche mit Zeitschriften und extra Wolle.
Wir müssen die jetzt in die GQ bringen, dass diese dusseligen Männer da auch mal was abbekommen.
wir gehen da voran. Wir stellen uns da zur Verfügung für die Selbstexperience und stricken mal eine Runde, oder? Bevor wir uns verstricken.
Wir ketten uns vor dem GQ-Verlagshaus an eine Laterne und stricken. Irgendwie so.
Dafür müssen wir ja erstmal lernen und dafür kommen wir zu Petra.
Genau, wir machen mal einen Strickabend.
Dann stricken wir uns eine Theorie. Aber innerhalb der Wolle, ich meine, ich gucke hier links und rechts, es ist ja nicht alles das Gleiche. Was gibt es denn da für Unterscheidungen?
Es gibt Unterscheidungen im Material. Es gibt Alpaka, es gibt Merino, es gibt Baumwolle, es gibt Seide, es gibt Mischungen zwischen den ganzen Materialien, also es gibt eigentlich alles, was das Herz begehrt.
Und in Abhängigkeit von der Wolle und der Dicke brauche ich dann natürlich unterschiedliches Werkzeug, also sprich Stricknadeln, die ich auch alle bei dir kriege.
Immer die Größe der Stricknadel kommt immer auf die Wolle an. Je dicker die Wolle, je dicker die Nadel, je kürzer die Lauflänge.
Also das heißt, es hängt auch nicht von dem Produkt, was ich herstellen möchte, ab, welche Wolle ich nehme, sondern einfach vom Flauschgefühl.
Vom Flauschgefühl, vom Faden, von der Optik.
Und natürlich ein bisschen von der Sinnhaftigkeit, weil mein Janker wirst du wahrscheinlich jetzt nicht in Merino stricken.
Doch, durchaus, aber nicht mit Flausch und mit viel Haare, sondern eher eine glatte Optik würde ich da nehmen.
Okay, mein Flauschjanker mit Elch hinten drauf. Ach, das wird schön.
Und Metallfäden eingewebt wahrscheinlich dann.
So ein bisschen Glitzer? Perfekt.
Glitzer. Ja, so
ein bisschen Klemmer könnte da schon stehen, was? Vorne Klemmer,
Glitzer hinten, anstatt Elch, Flausch.
Ist doch mega. Und wenn du hast gesagt, die Laufränge, je dicker der Faden, umso kürzer die Laufränge. Das heißt, wenn ich jetzt Carstens Janker in der dicken Flauschwolle stricken wollen würde.
Dann bräuchte ich das Doppelte an Menge.
Dann habe ich aber immer ein kleines Knötchen, wo dann die einzelnen Knäuel zusammenkommen. Sehe ich das dann später beim Verstricken oder?
Ja, da macht man kein Knötchen, sondern das strickt man so, dass man, wenn der Faden zu Ende ist, am Rand ist und dann mit dem neuen Knäuel wieder anfängt und dann kann man die Fäden vernähen, sodass man es nicht sieht.
Okay, Bilbo Beutel in Much to Learn, the newbie has. Okay, okay, okay. Ich hätte jetzt einfach stumpf gedacht, wir knoten dann zwei Fäden aneinander und dann geht's einfach weiter, ja. Okay, also muss ich vorausschauen, strickend.
Dann spürst du aber unter Umständen die Knoten auf der Haut.
Das wäre, zum Beispiel. Wäre die, das Ende der Frage gewesen, genau.
Oder der Knoten löst sich auf und das Teil
löst sich dann auch auf.
Auch auf und der Karten steht ohne da.
Okay, okay. Also auf jeden Fall, wir müssen da mal einen Workshop bringen, Carsten, das hilft nichts. Ich muss meine Strickskills aufarbeiten und aufpolieren.
Ja.
Ja, du musst da mit.
Ja? Ich bin ja schon überzeugt.
Ja, mitgefangen, mitgehangen.
Ja.
Und gut, wenn ich jetzt als strickender, ambitionierter Kunde zu dir komme, und ich habe die Vision für mich oder meine Liebsten, jetzt so einen Janker zu stricken. Mhm. Was, also meine Arbeitszeit, die ich da rein investiere, ist eh klar, das muss ich dann bezahlen. Was kostet so ein Knäuel schöne Jankerwolle, um bei dem Thema zu bleiben?
Also wenn du jetzt den Janker in der Trachtenoptik machst, mit der Trachtenwolle, dann koste ich 100 Gramm Wolle 7,95 beispielsweise.
Okay, was für ein gesagt? 600 Gramm brauchen wir ungefähr fürs Jankerl. Mhm. Das ist ja dann vom Materialpreis überschaubar, ja. Ne? Das ist die Zeit, die reinkickt.
Ja, die Zeit. Darfst nicht rechnen. Die darfst auch nicht als.
Na gut, das ist ja dann so mein Hobbyprojekt.
Ja. Muss man so sehen.
Okay. Aber halt zum Verkauf nicht lukrativ, ne? Wenn du da jede Stunde, was ist ein Mindestlohn, 13 Euro bald?
Ja, das kannst nicht rechnen. Du kannst,
das kann keiner bezahlen,
wenn ich jetzt eine Auftragsarbeit mache, du kannst nicht die Stunden, die ich reinstecke, umrechnen, weil dann koste ich das Teil 500-600 Euro, das zahlt niemand. Also das muss echt, da muss es echt pauschal machen und du musst es als Hobby sehen, das ist so in der Strickbranche.
Weißt du, das so diese ganzen Weihnachtsstandelmärkte, ist das industriell oder machen die das wirklich selber, weil das rechnet sich ja dann?
Teilweise so Gruppen von Frauen selber und meistens ist ja das auf so Weihnachtsmärkte für einen guten Zweck und dann verlangen sie auch nicht viel für das Teil. Okay. Die machen das auch aus, weil sie sich treffen, weil es schön ist und weil es ein nettes, kreatives Hobby ist.
Was Geselliges.
Ja, genau.
Ja, besser als beim Fußball drei Kästen Bier zu vernichten.
gab's denn als, nachdem du deinen Laden dann aufgemacht hattest und das alles angelaufen ist oder die mit Sicherheit ist ja bei so Redeneröffnung oft so, der Laden wird aufgemacht, das sind erstmal alle Feuer und Flamme und du hast ein paar Tage, Wochen, Monate, viel Support, viel Zulauf. Gab es dann nach dieser Eröffnungseuphorie, sage ich mal, im Umfeld, auch eine Delle, wo du irgendwann gesagt hast, es blöd jetzt, mag ich nicht mehr oder es ist zu wenig?
Das gab es erst nach der großen Katastrophe Corona. Vorher ist alles, war alles
da wunderbar. Wollte ich jetzt erstmal auch gar nicht drauf hinaus, aber okay.
Ja, ich weiß, es ist immer das Thema, wo keiner gerne drüber spricht. Aber bevorher war es mega gut. Cool. Ich habe 2017 angefangen, ein halbes Jahr. Gut, das war die Anfangsphase, da weiß man noch nicht so genau, was alles passiert. 2018 war dann so das Jahr, wo man bekannt wird, so langsam, aber sicher. 2019 war mega gut, habe ich mich riesig gefreut. Habe immer gedacht, wenn es so weitergeht, ist toll. Und dann kam leider Corona.
Okay, dann hast du das Thema schon angeschnitten. Ob das wir noch gar nicht so schnell raus wollten. Aber ja, es ist halt leider momentan ja omnipräsent. Aber umso schöner zu hören, dass das ja bis zum Zeitpunkt für dich nur nach oben ging, nach vorne ging. Ja. Und eben nicht dieser so oft erfahrene Einzelhandelseffekt eingetreten ist, nämlich dass nach der großen Eröffnungseuphorie erstmal die Ernüchterung kam. Und wenn die Ernüchterung ja dann erst, wenn ich richtig rechne, 2,5 Jahre später kam, eben durch Corona.
Ja, nur durch das. Alles andere wäre so weitergelaufen.
Denn die Frage, wo die Carsten und ich uns auch im Vorfeld in der Besprechung mal gestellt haben, ist, man sollte ja meinen, während der ersten Lockdown oder den ersten Lockdown-Phasen, müssen wir ja mittlerweile sagen, hatten die Leute ja vermeintlich viel mehr Zeit zu Hause. Hat sich das in den Öffnungs- oder in den Zeiten, wo du auch noch offen hattest, dann wieder gespiegelt, dass die Leute Wolle gehamstert haben, so wie sie Klopapier gehamstert haben, um mehr zu stricken? Oder gab es da keine Zusammenhänge?
Das war damals so, wie dann bekannt worden ist, dass es den zweiten Lockdown gibt. Und der war ja dann im Dezember und der war ja dann auch schon bekannt. Also da war, glaube ich, so 3-4 Wochen Vorlauf. Ja. Da haben sie mal die Bude eingerannt, buchstäblich. Okay. Da haben sie wirklich so viel Wolle einkauft, dass sie über den Lockdown kommen.
Hast du Schilder aufgestellt, jeder nur ein Knäuel bitte, ja?
Ja, zum Glück war mein Lager groß. Da bin ich auch heute noch froh drüber.
Groß und voll, ja.
Das ist ja das Beste, wenn Investitionsrisiko in Form von Kapitalbindung von Ware, was ja bei Wolle halt auch der Fakt ist, ne? Wenn sich dann auch auszahlt, dann umso besser.
Ja, das ist gut, wenn man einen Banker in der Familie hat, der da den Businessplan überwachen kann. Eine andere Frage, die wir uns gestellt haben, ist, ich meine, du machst das jetzt seit 4 Jahren, das ist nicht allzu viel Zeit eigentlich, aber würdest du sagen, dass sich in der Zeit, mal unabhängig von Corona, dass ein Wandel stattgefunden hat von der Klientel, von den Menschen, vom Einkaufsverhalten?
Vom Einkaufsverhalten merkt man ein bisschen Wandel in Sachen Materialien. Also es wird nachhaltiger, es wird ökologischer.
Ist wirklich so, gell? Ja.
Das schon von der Kundschaft selber ja eigentlich nicht, weil der strickt und das leidenschaftlich macht, der macht's nach wie vor.
Der kommt dann mit der Familie früher oder später.
Das ist so.
Alter Vertrieb, ja, interessiert mich natürlich auch in dem Bereich. Spiegelt sich auch bei dir und bei deiner Kundschaft das allseits beliebte und bekannte Pareto-Prinzip wieder, dass du mit 20% deiner Ware 80% des Umsatzes machst, oder fällt es so ein bisschen da raus?
Ja, könnte man fast so sagen, ja.
Okay.
Doch.
Also es gibt Topseller oder meistverkaufteste
Es gibt so Standardsachen, die laufen immer, so wie Sockenwolle, das geht immer. Oder so Sachen wie reine Schurwolle, Merino-Qualität geht immer. Dann gibt's die modischen Sachen, da muss man halt ein bisschen aufpassen, da muss man ein bisschen ein Händchen dafür haben, was gehen könnte und was nicht. Und was halt auch zu meiner Kundschaft passt.
Mhm. Musst du auch, also ich finde das ja total von der Haptik und von dem Empfinden her total cool, diese ganzen Flauschwollknäuel zu sehen und die verschiedenen Farben und die verschiedenen Wollarten, Sorten. Ich bin ja auch ein komplett branchenfremd, was das angeht. Aber musst du auch im Wollbusiness, sag ich mal, diese bei uns im IT- oder Zubehörgeschäft, würde man sagen, die Ware mit reinhängen oder mit reinlegen, die Kunden ans Regal zieht, um sie ans Regal zu ziehen. Und sie kaufen dann doch den Standard, den alle kaufen.
Ja, das ist so. Vielleicht beim Stricken oder bei meinen Kunden ein bisschen anders. Weil die stricken, die wissen ja auch, was sie für Materialien bevorzugen. Und die wissen auch, bei Sockenwolle ist jetzt nicht viel Unterschied. Da ist der Unterschied in die Farben oder im Muster, aber nicht an der Wollqualität. Das ist eigentlich schon immer ziemlich gleich.
Okay, cool. Das ist ja gut. Und wenn ich jetzt mir ein Strickprojekt in der Buddha Brigitte, was auch immer Zeitschrift ausgesucht habe, sage, okay, ich möchte mir hier diesen Batman-Anzug stricken und ich brauche dafür 38 Knäuel, AAA Schwarz, Super Schwarzwolle und ein bisschen Rot, Spezial dies. Machst du auch so Auftragsbestellungen für Sonderbeschaffungen? Also kann man, wenn man irgendwelchen Super Spezial Wollstuff braucht, den auch bei dir bestellen?
Das kann man machen, ja, freilich. Bestellen kann ich eigentlich ziemlich alles.
Okay. Das ist ja auch ganz, ganz gut zu wissen, wenn zwar irgendwelche Spezial, also kein Batman-Anzug, aber ne? Irgendwelche Dinge außer der Reihe, weil ich kann mir vorstellen, dass die Vielfalt ja einfach unglaublich ist, auch in dem Wollbereich. Allein was Farben angeht, abgesehen von den verschiedenen Materialien, aber allein die Farbauswahl ist ja.
Ja, das ist ja schon meine Wollregale, was da für Vielfalt drin steckt.
Verrückt, verrückt, ja. Das sind so Geschäftsfelder, die man so in der, ich sag mal, in der halbdigitalen IT-Branche gar nicht so wahrnimmt, ne?
Ja, ist halt ein komplett anderes Medium.
Wie schaut es denn aus mit Strickmaschinen? Ist das auch was, wo du dich schon mal mit beschäftigt hast? Oder sagst du, nee, nur Handarbeit, ist das wahr?
Also früher war das ein bisschen mehr verbreitet mit Strickmaschinen. Ich persönlich halte jetzt nicht recht viel davon, weil das hat für mich jetzt, ja, es ist auch immer noch Handarbeit, aber halt nicht so, wie wenn ich es mit zwei Nadeln erschaffe. Also ich stricke es lieber per Hand.
Okay. Ich habe mal in dem einen oder anderen Nerd-Podcast in der Vergangenheit auch mal dass irgendwelche Sonderfolgen gehört, wo sich Mädels halt mit der Programmierung dieser Strickmaschinen beschäftigt haben, um da irgendwelche fancy Geschichten dann rauszulassen. Und die da auch sehr, sehr tief in dieser Nische drin waren, was ich auch, also sehr, 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 sehr nischig, aber super interessant auch, die dann auch über Wolldicke, Qualitäten, was kann die Maschinen noch verarbeiten, was nicht, sich da ausgelassen haben. Fand ich auch super interessant. Kriegt jetzt auch nochmal eine ganz andere Einfärbung mit dem Hintergrund eines Wollladens, ja.
Ja, der Nachteil bei den Maschinen ist halt, du kannst eine ganze dicke Wolle nicht verarbeiten. Da musst du halt ein bisschen auf was Dünneres gehen.
Okay, ansonsten obliegt es quasi der Programmierfähigkeit des Bedieners oder der Bedienerin.
Ja,
was genau. Dann aus der Maschine rauskommt, auf gut Deutsch.
Genau.
Ja, okay. Crazy. Crazy, crazy. Das sind so Dinge, die in unserem normalen digitalen Alltag echt einfach untergegangen sind in der Vergangenheit, dass da so eine Community um die ganze Geschichte rumgibt. Ne?
Ja, doch. Die wird.
Du lachst, Carsten.
Die wird täglich größer.
Ich finde das cool. Ich finde das ein cooles Thema irgendwie.
Ja, ich lache über den Begriff Community, aber ja, es ist halt, ne, das ist halt eine andere Welt. Wir dürfen da nicht den Fehler machen, weil. Das wissen unsere Hörer ja auch nur teilweise, dass wir beide so alte IT-Deppen sind. Das ist eine ganz, ganz andere Geschichte hier.
Ja, dafür kenne ich mich bei IT nicht aus. Das ist für mich wie Chinesisch.
Ja, die Socke ist übrigens fast fertig, sehe ich gerade. Ja,
da fehlt jetzt bloß noch die Spitze, dann habe ich es geschafft.
Vielleicht noch abschließend an dem Ding. Preiskosten. Wir haben im Vorgespräch schon kurz drüber geredet. Was spricht gegen, ich nenne es mal frech, Billigware von so Discountern? Macht es Sinn, mir bei Teddy, Edeka aus dem Regal ein paar Knollwolle mitzunehmen? Weil Chibo. Das spare ich ja schon im Vergleich zu dem, was du da verarbeitest. Ja, das spart schon.
Man sagt, scheiden sich jetzt die Geister. Also ich kann es verstehen, wenn jemand einen kleinen Geldbeutel hat, dass er dann auf sowas ausweicht. Aber
ausweichen
ob
muss,
er Freude damit hat, ist das andere. Weil die Materialien, also mir springt, ich sag's immer ein bisschen flapsig, mir springt da das Polyacryl ins Gesicht. Von diesen Qualitäten und da tue ich mir, der Umwelt und der Hautfreundlichkeit keinen Gefallen.
Da sind wir auch wieder beim Stichwort Mikroplastik, ne, was ich dann über die Waschmaschine.
Ja, richtig, und das Teil, wenn es halt 3-4 Mal wascht, dann ist es halt aus die Fugen und wenn du halt, und es steckt ja auch Arbeit drin in so einem Teil und wenn du dir die Arbeit schon machst, warum dann nicht mit ein bisschen einem hochwertigeren Material und du hast länger Freude dran.
Weil es ist ja wirklich so, wenn ich, also der Janker, den du mir dann nachher fertig machst nach der Socke, der ist ja...
War das jetzt der Auftrag?
Ja, das ist einfach ein Running Gag in erster Linie. Aber der hält ja dann auch ewig, ne?
Der hält dich aus.
Mit dem kann ich ins Unterholz gehen.
Mit dem gehst du in Rente. Ich verspreche dir.
Das ist halt der große Unterschied. Ja, also fast so wie ein Lodenmantel. Mit dem kannst du dich auch durch den Wald rollen und.
Für dich wird noch ein bisschen Elastan mit eingestrickt, ja, dann schmiegt er sich auch schön an.
Das ist auch sowas, was ich bei meiner Tochter gesehen habe. Sie hat Bock drauf und sie hat Interesse und sie hat sich das beigebracht. Aber da ist halt. der Geldbeutel einfach, das ja. hemmende Element. Und sie kann das halt nur
kann ich verstehen.
Vom Taschengeld bei Teddy.
Aber bei sowas muss ich sagen, da gebe ich dann auch gerne mal 10-20% für eine Studentin, die halt einfach nicht die Mittel hat. Das mache ich dann auch gern. Wenn ich die zum Stricken bringe und die Freude dran hat, dann mache ich das.
Wenn du sie ins Kollektiv assimilieren kannst auf die Weise.
Also, liebe Hörerschaft, ihr habt's gehört, ja.
Tut so, als wärt ihr arme
Studenten. Fühlt euch berufen, heißt das jetzt nicht, dass jeder den Mega-Rabatt kriegt, aber ne, vor allem die StudentInnen unter euch.
Und geht nie ohne StudentenAusweis in die Masche.
Nicht, dass da eine Luftnummer draus wird.
Ja, das ist sehr cool. Die Frage ist natürlich eigentlich die gleiche, wie soll ich mir T-Shirts bei Kick kaufen? Und die Antwort ist natürlich exakt dieselbe.
Nein, das willst du ja auch gar nicht. Ja, und wenn du, je höher der Kunstfaseranteil, umso stinkiger wird ja auch die Wäsche oder das Kleidungsstück.
Ganz genau.
Also schwitzt ja automatisch mehr, also das willst du ja eigentlich auch gar nicht haben.
Und das Schöne ist, man meint ja immer, wenn man so einen dicken Janker anhat, dass man da mega schwitzt, dass das mega warm ist. Ja, er ist warm, aber du wirst nie ein schwitziges Gefühl auf der Haut haben. Weil das Wolle ist einfach ein Naturprodukt und das fühlt sich einfach gut an.
Also kann man schon so ein bisschen sagen, bei Wolle ist wie bei vielen anderen Dingen im Leben auch, man sollte nicht an der falschen Stelle sparen.
Richtig.
Ja, oder du strickst doppelt. Wie geht der Spruch weiter? Normal heißt es ja, wer billig kauft, kauft doppelt.
Ja, so ist es da.
Okay, du strickst doppelt. Oder du verstrickst dich dann.
Strick doppelt, dreifach. Das ist die falsche Masche. Wollen wir vielleicht mal ein bisschen historisch werden? Weil das fand ich auch super interessant, was uns da des Weges gekommen ist. Weil ganz ehrlich, ich hätte ja gesagt, Stricken für mich ist so eine.
Wir können ja mal den Profi fragen.
Die alten Ägypter.
Muss man den Profi oder die Profi-In gendern? Ich bin jetzt gar nicht sicher. Ja. Wir fragen einfach die Petra mal, was sie denn zu ihrem Hobby oder zu ihrer Profession oder Berufung Stricken an Hintergrundwissen mitbringt. Ganz gemeine Frage, ich weiß.
Ich glaube, die hat sich auch vorbereitet.
Also, muss man sagen, ganz wissenschaftlich gesichert ist gar nichts, wo Stricken herkommt oder wer es erfunden hat oder wer
es nach
Europa gebracht hat.
Wirklich?
Es gibt Studien, dass es die, was im arabischen Raum kommt, dass es praktisch die spanischen Mauren nach Europa gebracht haben. Es ist aber nicht wissenschaftlich belegt. Dann gibt's Studium, dass es irgendwann 1400 noch irgendwas in Paris entdeckt worden ist oder erschaffen worden ist, auch nicht belegt. Also so richtig hundertprozentig wissen tut's niemand. Aber das Witzige,
fand ich super interessant, ja.
Das Witzige bei der Sache ist, was auch bewiesen ist, im 16. Jahrhundert war Stricken reine Männersache.
Okay, ja. Ich merke schon, der Druck erhöht sich, ja.
Und jetzt kommt es ihr ins Spiel. Und zwar mussten die mussten 6 Jahre lernen. Also ein professioneller Stricker musste 6 Jahre lernen, davon 3 Jahre auf Wanderschaft gehen und zum Schluss dann als Meisterstück 3 Sachen abliefern. Und das war einmal ein Teppich, einmal ein Pullover, glaube ich, soweit ich es noch in Erinnerung habe.
Ein Wollhemd, glaube ich.
Ein Wollhemd damals, ja genau. Und verzierte Strümpfe. Und ich finde, das sind jetzt schon Herausforderungen innerhalb von 3 Monaten.
Okay, und also, beim Teppich denke ich mir, aber hätten wir das nicht auch weben können?
Ja, hätten wir wahrscheinlich auch weben können, aber das war jetzt gestrickt.
Also Strick, also das ist ja das, was wir so auch ein bisschen notiert haben mit dieser Überlieferung, wann diese Stricken dann so erstmal so nach Europa kam. Und da scheiden sich wohl die Geister so ein bisschen, ob im 13., 14., 15. Jahrhundert irgendwann. Aber Stricken war damals ein wirklicher Ausbildungs- und Handwerksberuf gewesen. Ne?
Ja, genau. Und zwar
gibt es
reiner
so,
aber
in der Form jetzt nicht mehr, ne, als Ausbildungsberuf.
Nee, gibt es nicht mehr.
Also wir kennen uns aus mit Verstrickungen, ja, und wir stricken uns auch gern mal in verschachtelten Themen. Aber dass das jetzt als Ausbildungsberuf wie Bäcker, Schreiner, Maurer gibt es ja nicht mehr.
Nee, gibt es nicht mehr.
Das ist halt wegindustrialisiert worden, ganz einfach, oder? Das ist halt einfach,
durch diesen Webstuhl dann irgendwann wahrscheinlich auch zum Teil.
Haben wir ja vorhin rausgearbeitet. Ja, und gearbeitet.
Durch die Industrie, weil die Industrie hat ja dann das alles maschinell hergestellt.
Genau, das ist einfach nicht mehr rentabel, die Zeit. Also ich meine, die Socke wird immer länger, aber es zahlt ja keiner. Ja, das ist
der größte Killer war, glaube ich, oder die größte Innovation auf der einen Seite, auf der Unternehmerseite, aber auf der Gegen- oder Anti-Handwerksseite war der Webstuhl, glaube ich, damals gewesen, ne? Der das meiste einfach weggenommen hat. Und dann kam irgendwann der automatisierte Webstuhl, Dampfmaschinen. Das war ja dann so der Tod dieses Handwerks am Ende vom Tag. Ne?
Ja.
Der Stricker wurde abgelöst vom Weber.
Und jetzt ist es halt Hobby.
Ja, die totgekloppten Rebenringe.
Ja, aber schönes Hobby.
Sehr kreatives Hobby.
Das ist das, was bei mir immer hapert, ja. Also.
Ja, und das hast du auch erzählt, Petra. Es ist gut für dich und die Psyche und für dich, so dein, wie sagt man auf Neudeutsch, dein Qi. Das ist für dich eine Methode, um einfach wieder Ruhe zu bekommen, runterzukommen.
Sag's, wie es ist, das beruhigt. Mich beruhigt Stricken.
Mhm. Ist wahrscheinlich auch eine Charakterfrage. Ich kenne da ein paar Leute, die werden wahrscheinlich durchdrehen, weil es nicht schnell genug geht.
Ja gut, Geduld muss man schon haben.
Das sieht bei dir halt auch so frissig, einfach, easy aus. Ne? Du guckst uns an und strickst dabei so nebenbei ein bisschen mehr Socken mit im Ring.
Ja gut, du musst da denken, dass ich, seit ich 6 Jahre alt bin, stricke und das fast
täglich.
Das habe
ich die ganze Zeit im Hinterkopf und ich habe
also 20 Jahre Training uns zwei Janker stricken müssen. Das ist schon ganz schön.
Und wenn ich es nicht kann, wer soll es dann können?
Ja.
Ja, aber es ist vielleicht wirklich auch genau, du machst was mit deinen Händen, du kommst runter, ohne in irgendwelche Handys zu starren, macht total Sinn.
Das ja, macht Sinn und die Psyche ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei, weil das einfach, ich habe auch teilweise Kinder geschickt bekommen von Ärzten und von Eltern, die halt so hippelig sind und sich auf nichts konzentrieren können und die sollen stricken, damit sie runterkommen, damit sie sich auf ein Ding konzentrieren und rechts und links einmal alles ausschalten.
Bevor sie Ritalin kriegen, sollen sie erstmal stricken lernen. Ja, oder? Also
das ist ein
keine zwei
Aspekt.
Meinungen.
Und überhaupt, die Gesundheit, Psyche ist auch beim Stricken für mich ein Thema. Weil es beruhigt, es bringt den Blutdruck runter, es beugt Demenz vor, es macht Arthrose leichter. Das bringt es zwar vielleicht nicht weg, aber es macht es leichter.
Du hast vorhin was ganz, glaube ich, ganz wichtig und Schönes gesagt, oder sehr am Eingang des Gesprächs, nämlich wichtig ist, bei den ersten Dingen fertig zu werden und was fertig zu haben. Ich glaube, das spielt bei dieser ganzen Thematik auch sehr viel mit rein, dass diese egal ob ich jetzt einen Topfrappen, einen Schal, eine Mütze stricke.
Ja. Das Projekt ist ganz egal. Es muss geschaffen werden, ne? Es muss fertig werden und es muss ein Erfolgserlebnis sein.
Das ist ein sehr, 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 sehr schöner Gedanke, gerade in Verbindung mit dem, was du gerade gesagt hast.
Und der, wo das einmal geschafft hat, der bleibt da meistens dabei.
Finde ich sehr schön. Schöner Gedanke.
Wobei das ja eigentlich für alles Handwerkliche zum gewissen Grad gilt. Ne? Aber jetzt einen Tisch baue
und. Das ist jetzt
und
nicht nur auf Stricken. Ja. Es ist
aber auch ja nochmal abstrakter, Carsten.
Aber es ist halt Tisch der große Unterschied.
Oder einen Schal zu stricken. Ja.
Na, weil wenn ich jetzt das 20. Level World of Warcraft erreicht, WoW
fertig werden, ja.
Ja, aber dann.
Ja, aber du erschaffst ja dabei was.
Bin ich fertig und.
Wenn du ein Spiel spielst, dann ist das ja nicht greifbar. Aber
genau.
Wenn du,
wenn ich
die
so
oder wenn
nicht
du
sagen, ja.
Oder einen Schal strickst, dann hast du was erschaffen für dich.
Ja, auch wenn ich ein Reporting-Excel-Sheet, wo ich 3 Monate dran gebaut habe oder eine Datenbank, ja, dann muss die ja auch fertig werden. Also ich glaube, dieses Fertigwerden ist bei vielen Themen einfach das Ding. Und da ist natürlich, und das hast du ja auch schön zum Ausdruck gebracht, das ist, glaube ich, sehr wichtig, mit einfachen oder mit einfach erreichbaren Zielen anzufangen, um sich dann auch so ein bisschen an dem Erfolg zu laben und um dann auch den Mut und den Spaß zu haben, vielleicht das nächst schwierige oder komplexere Thema oder Projekt anzugehen.
Ja, darauf kann ich aufbauen.
Vom Stulpen zum Janker. Ja, so wird unsere Story für 2023 sein, Carsten. Oder 22.
vom Aerobic-Strumpf zum Jank. Ja.
Muss noch sagen, in welcher Farbe du den Elch auf dem Rücken haben möchtest.
Das überlege ich mir noch.
Ey, Kürzer.
Genau, auf jeden Fall Blinky Blinky mit Swarovski. Ein Swarovski-Elch.
Hm? Ja. Gab's denn jetzt in den letzten 4 Jahren, seitdem du deinen Laden betreibst, was war denn so dein schönstes Kunden- oder Strickerlebnis mit Kunden gewesen? Gibt's da sowas, so ein Leuchtturmerlebnis?
Ja, mein schönstes Erlebnis war, ich habe einer Dame einen Pullover gestrickt. Die hatten dann im Laden anprobiert. Er hat wunderbar gepasst und die hatte Tränen in den Augen und ist raus und hat gesagt, sie können mit Nadeln zaubern. Das war mein schönstes Erlebnis.
Damit haben wir schon unseren Sendungstitel, behaupte ich mal.
Mit Nadeln zaubern.
Ja.
Wow.
Und der skurrilste Kundenwunsch, gibt's sowas?
Der skurrilste Kundenwunsch, da muss ich jetzt gleich überlegen. Da fällt mir jetzt eigentlich fast gar nichts ein, weil so skurril sind die Wünsche nicht bei meinen Kunden. Die sind eigentlich immer alle machbar oder alle normal.
Weil sich also
ich glaub niemand, der einen gehegelten Sadomaso-Anzug haben
wollte. Nee, ein Bikini mal, ja. Aber das ist ja auch nicht skurril, das kann man alles machen.
Das ist ja Common Sense, wie es so schön heißt, ja. Wird vielleicht ein bisschen schwer im Wasser dann, so ein Wollbikini, oder?
Ja gut, es kann sein, dass der halt dann nicht die Form behält.
Ja gut, das ist dann, da tut die Schwerkraft dann den Diensten, alles gut.
Ja, genau.
Vielleicht
nur zum Sonnen hernehmen, nicht im Wasser.
Ja.
Bist du schon mal irgendwo reingefallen, sei es auf Kunden- oder Lieferantenseite?
Nö,
eigentlich nicht. So, dass sich einer mal hart verarscht hat auf gut Deutsch?
Nö, eigentlich nicht. Kann ich nicht sagen in die letzten 4 Jahren. Weiß nicht, ob es noch kommt, aber bis jetzt nicht.
Du fällst halt auf die Masche nicht rein, ne? Du lässt dich nicht verarschen. Aber ein großer Aufreger, ich meine, das kannst du mir jetzt fast nicht erzählen, so als Selbstständiger, da gibt es doch bestimmt, aber vielleicht musst du die Frage auch besser nicht beantworten, weil das wird irgendwann mal hier alles öffentlich ausgestrahlt. Aber gerade, ich meine, als in der Bank hast du dich wahrscheinlich grün und blau geärgert oft genug. Was ist denn der Unterschied als Selbstständiger?
Ja, sagen wir mal so, du hast da mit Leuten zu tun und du hast jetzt mit Leuten zu tun und das ist immer unterschiedlich. Es gibt mega nette Leute, es gibt auch Leute, die dich nerven, es gibt da Leute, die überhaupt kein Verständnis haben. Was mich ein bisschen immer aufregt, ist, dass das Handwerk nicht von allen so geschätzt wird. Die meinen immer, wenn sie jetzt bei mir was bestellen, dann ist das am nächsten Tag fertig. Sowas nervt mich immer. Das
macht doch der Strickcomputer.
Weil man muss auch wissen, wie viel Zeit und wie viel Liebe und wie viel Herzblut da drin steckt. Und dass das halt alles Sachen sind, die nicht von heute auf morgen entstehen.
Ja, Wertschätzung ist
ja, das fehlt nur ein bisschen in der Branche, die Wertschätzung für das Handwerk.
Ja, schön. Und über Ärger mit Lieferanten oder Behörden, da reden wir besser
hab
nicht.
Habe ich bis jetzt keine erlebt, nö.
Mir scheint, das Wollbusiness und Strickbusiness scheint ein faires Business zu sein.
Ja, eigentlich schon.
Ja, ich glaube, das ist halt immer ein großer Vorteil, wenn du eine homogene Masse hast. Ich meine, das ist ja ähnlich wie ein Fußball. Na, das ist kein schöner Vergleich, aber es geht ja allen Leuten um dasselbe. Ne? Du bist da eigentlich unter Freunden und ihr habt alle die gleichen Ziele und gleichen Interessen und dadurch schon mal eine Gemeinschaft, die du natürlich im Supermarkt oder ne, erstmal so nicht vorfindest.
Ja, genau.
Wie hast du es vorhin genannt, Heiko? Nicht Klientel, sondern
Community.
Community, genau. Die Strick- und Woll-Community hält zusammen.
Oder im traditionell deutschen Begriff dann die Strickfreunde Eichstätt e.V.
Ja, die, die gründen wir dann, wenn unsere Janka fertig sind.
As predicted. Wenn wir jetzt die Strickfreunde Eichstätt e.V. in Klammern männlich gründen würden, ja, um wie viel Prozent würden wir deinen männlichen Kundenanteil dann erhöhen? Hast du viele männliche Kunden?
Ja, vieles relativ. Also der Hauptanteil ist natürlich weiblich, ist klar. Meine Kunden sind vorwiegend Frauen.
Ja, das war mal ein Männerhandwerk
es jetzt, gibt, ne? Ja, es war mal eins, aber davon sind leider nicht mehr arg viele übrig. Aber es gibt tatsächlich, ich habe einen älteren Herrn, der stricht Trachtensachen. Ich habe junge Burschen, sage ich jetzt mal, Studenten auch.
Die verstricken
auch.
Sich?
Die stricken sich ihre Mützen selber, die stricken cool. sich ihre Pullover selber. Einer war mal da, der wollte Socken, hat er noch nie gemacht, hat er gelernt, hat er sich selber beigebracht anhand von einem Buch und hat dann bei mir Wolle und Nadeln dazu gekauft. Also auch das gibt's.
Cool.
Hm. Und du hast ja auch was ganz anderes Interessantes erzählt vorhin. Es gibt ja auch nicht das Stricken, nicht, dass er auch erzählt, wir Deutschen, also ihr deutsche Stricker, strickt anders als die Norweger, als die Italiener, als die US-Amerikaner und
Gibt's da Unterschiede in den Ländern?
Ja, da gibt's Unterschiede, tatsächlich.
Okay, also dass die Engländer vielleicht links stricken, wo wir rechts stricken oder umgekehrt?
Also die Engländer und die Amerikaner, die nehmen die Nadeln anders in die Hand wie wir.
Okay.
Das Strickbild ist schon dasselbe, aber die stricken von der Technik her anders.
Von der Technik her, okay.
Dann der ostdeutsche Raum, der hat ganz andere Muster wie wir.
Okay, also das wird auch politisch bedingt aus der Vergangenheit, ja.
Die stricken sehr.
Ich habe gehört, die verstricken mehr rot, ja.
Aufwendige, komplizierte Muster und das wirklich schön. Also die haben teilweise ganz andere Muster, als wir sie haben. Das ist schon interessant, das ist schon, oder auch der skandinavische Raum strickt auch anders, die haben andere Wolle, andere Farben.
Das okay, aber von der Motorik her, also ich bringe ja die, wenn ich jetzt mich richtig erinnere, von links nach rechts die Masche irgendwie, ne, und mein Werkstück wird dann immer größer, je öfter ich alles von links nach rechts bringen und dann umdrehe und weitermache. Oder im Kreisstrick oder was auch immer.
Ja.
Und gibt es da, also weil du gesagt hast, die Amerikaner und die Engländer haben vielleicht eine andere Stricktechnik. Wie kann man sich das vorstellen? Weil ich nehme den Faden auf, gehe in diese Öse rein, zuppel mir meinen Faden, Lauffaden da irgendwie durch und habe dann minimal mehr Material auf der einen Seite als auf der anderen Seite. Und so schaffe ich mich ja von Masche zu Masche.
Das Grundprinzip ist schon dasselbe. Also die stricken schon auch Masche für Masche und auch von einer Nadel auf die andere. Aber die stechen mit der Nadel anders ein wie wir.
Okay.
Verrückt.
Ja gut. Ja. Und die Chinesen nehmen dann die Stäbchen zum Stricken.
Ja, vielleicht.
Also so ein schönes Plastikstäbchen, Industrieplastikstäbchen, können wir auch aus Stricknadeln missbrauchen.
Mit dem könnte man stricken, ja, warum nicht?
Stricken halt mit in einem anderen Rahmen, oh Gott.
Das sind die Japaner mit dem Rahmen, oder?
Haben die nicht auch Stäbchen? Ist egal.
Nee, aber auf jeden Fall haben sie gute Suppe. sehr schön. Verrücktes Thema. Okay.
Ich habe jetzt Gibt's noch ein paar Fragen mir noch notiert, weil ich glaube, wir kommen jetzt langsam gegen Ende. Das Problem ist, du hast die meisten davon schon ganz automatisch und in vorauseilendem Gehorsam. Gesprächs. Würdest du jemals in dein altes Leben zurückwollen, steht hier, aber ich glaube da, oh Gott,
niemals.
jetzt
mit
fliegt
einem
der Kopf.
Wort, ich sag niemals.
Das müsstet ihr sehen, es fliegt der Kopf schneller von links nach rechts, als die Nadeln durch die Wolle gehen.
Niemals.
Ich finde es auch bewundernswert, wie viel Schwingungen und Schlaufen um den Strickzeigefinger gewunden sind und dass es immer nachrutscht. Das ist ja fantastisch. Mehr als einer habe ich nicht. Egal, es ist dann sehr technisch. Aber um mal weg von dem Strickthema so ein bisschen zu gehen und wieder hin zu dem Entrepreneur oder selbstständig machen Thema hin. Hast du Ratschläge für unsere Hörerschaft da draußen, falls es den oder die ein oder andere gibt, die Ähnliches vielleicht vorhat wie du und vielleicht bei der richtigen Gelegenheit mit den richtigen Rahmenparametern ihr Hobby zu Beruf machen will oder ihren Berufswunsch auf einer anderen, auf eine andere Art und Weise als bisher weitermachen möchte. Gibt es da irgendwas, was du der Hörerschaft da mitgeben möchtest
also oder kannst? Was ich jedem empfehle, sich auszutauschen mit anderen Geschäften, mit bereits existierenden Geschäften. Das ist das, was ich nicht so arg viel gemacht habe und das erst im Laufe der Zeit gemacht habe, aber das gibt einem sehr viel Feedback. Also das würde ich jedem empfehlen, bevor man anfängt, mal ein paar abklappern und fragen, wie es bei Ihnen war, weil da erfährt man ganz arg viel. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp, mach, was du liebst. Das macht einen glücklich und das macht was mit dir und das ist das Schönste, was es gibt. Und nicht aufs Geld schauen, das ist so unwichtig. Wichtig ist, dass das, was du machst, dich glücklich macht. Das ist viel wichtiger.
Wow.
Also ich habe jetzt in den 4 Jahren für mich persönlich gelernt, man braucht gar nicht viel. Man braucht nicht Unsummen an Geld, man braucht nicht Unsummen an Wertgegenständen. Man muss das machen, was einen glücklich macht.
Und wenn du damit andere auch ein Stück weit glücklich machst, ist der Effekt gleich.
Wenn es dir selber gut geht, dann geht es deinem Umfeld auch gut.
Wow. Noch philosophischer Ausklang hier. Aber stimmt schon. Ja, natürlich.
Ja, wo wir gerade so ein bisschen philosophisch sind. Wenn du 3 Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen für die Zukunft?
Der erste Wunsch wäre Gesundheit, damit ich diesen Laden noch lange Jahre machen kann. Das ist der erste und wichtigste Wunsch, den ich überhaupt habe. Dann, ja, was würde ich mir wünschen? So viele Wünsche gibt's gar nicht.
Sind nur 3.
Muss ja auch nicht sein.
Aber, ne?
Gesundheit, auch Zeit für meine Projekte, die ich nur alle vorhab und die ich irgendwo im Hinterkopf habe und nicht dazukomme. Zeit, Gesundheit und ein langes, glückliches Leben und viele zufriedene Kunden, die mit einem Lächeln meinen Laden verlassen.
Wow. Okay.
Das wünsche ich mir, mehr brauche ich nicht.
Wow, da würde ich jetzt gerne Schluss machen, aber ich habe nur eine letzte Frage. Und zwar für alle, die wir jetzt hoffentlich auf den Geschmack gebracht haben. Sag doch nochmal kurz bitte, wo und wie man dich findet. Und zwar nicht nur räumlich, sondern auch im Internet.
Ja, mein Laden heißt Die Masche. Befindet sich im Herzen Eichstätts in der Pfahlstraße 51. Und finden tut man mich auch über Facebook Die Masche oder Instagram Die Masche.
Also Leute, geht dahin. Bucht, abonniert, lasst Herzen da. Und ich sage an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an die Petra, dass sie unser Technologie-Intro so ruhig,
stoisch und souverän strickend überlebt hat.
Über sich hat ergehen lassen.
Der Socken ist gleich fertig.
Ja, man merkt aber wirklich diese Zufriedenheit, die Petra ausstrahlt. So, die lässt sich dann nicht aus der Ruhe bringen. So, die Jungs rennen da mit ihren Kabeln rum und reden komisches Zeug. Lass
Stricken
sie machen.
Entspannt, kannst nur immer wieder sagen. Stricken entspannt. Stricken ist das neue Yoga.
Ja, besser, ja. Ja, wunderbar. Dann nochmal. Also,
liebe Hörerschaft, wir versprechen euch, wir werden euch nochmal einen Bericht geben aus einem Workshop von Petra und werden anfangen, Carstens Janker zu stricken. Ja.
Ja, Hand drauf, Wort drauf.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Das war für mich ein absolutes, eine tolle Erfahrung und absolut Neuland, weil ich noch nie einen Podcast gemacht habe, aber ich werde es wieder tun.
Du kommst wieder oder wir kommen wieder.
Wir kommen einfach wieder zu dir, weil hier ist so schön, da freuen wir uns drauf. Und in diesem Sinne, schönen
guten
Abend. Und
besser geht nicht. Danke euch allen.
Lasst keine Maschen fallen. Schönen Abend, ciao.
Dankeschön, euch ebenfalls.
Ciao.
Ciao.